One Water, der EcoPlus Podcast mit Ursula Strauß.
One Water, Wasser ist Leben. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von One Water, dem Podcast von EcoPlus. Ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hinter dem Mikrofon ist Ursula Strauß. Mein heutiger Gast ist Hofrat Dr. Diplom-Ingenieur Peter Strauß, der, wenn Sie hoffentlich die erste Folge, also unsere Auftaktfolge schon gehört haben, wissen, nicht nur der Leiter des Bundesamtes für Wasserwirtschaft ist, sondern auch mein großer Bruder. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
Servus Uschi. Lang nicht gesehen.
Erst gestern. Na gut. Lieber Peter, du bist, wie gerade gesagt, Direktor des Bundesamts für Wasserwirtschaft in Petzenkirchen und Leiter des Instituts für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt. Das sind lange, sperrige Begriffe. Kannst du es kurz erklären, was eure Aufgabengebiete sind und was du da so zu tun hast mit dem Thema Wasser?
Sehr gerne, natürlich. Ich möchte vielleicht prinzipiell einmal über das Bundesamt für Wasserwirtschaft kurz reden.
Sehr gerne.
Bevor ich dann auf das Institut im Speziellen komme. Das Bundesamt ist ja eine Dienststelle unseres Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft. Wie es jetzt noch heißt, ich weiß nicht, wie es dann in 14 Tagen oder 3 Wochen heißen wird, weil wir haben ja gerade großen Regierungsumbau.
Ja.
Und als solches für bestimmte Bereiche tätig. Die Wasserwirtschaft ist ein irrsinnig breites Feld,
ja,
wo wirklich, wir haben es eh schon öfter gehört, Wasser ist alles praktisch, wo wirklich viele verschiedene Aspekte zu beachten sind. Und in unserem Bundesamt fokussieren wir uns auf bestimmte Teilbereiche dieser Wasserfrage. Und entsprechend diesen Teilbereichen haben wir 3 verschiedene Institute. Das Institut für Wasserbau und hydrometrische Prüfung in Wien. Die sind vor allem zuständig für Wassergefahren.
Mhm.
Ja. Also es geht um Aufweitung von Flussläufen, Renaturierung von irgendwelchen Flussgebieten und die Optimierung dieser Renaturierung, Retentionsbeckenkonstruktion, solche
Dinge. Was ist ein Retentionsbecken?
Ein Rückhaltebecken. Diese Rückhaltebecken dienen dazu, um im Hochwasserfall das anfallende Wasser aufzunehmen und zurückzuhalten, wie der Name sagt, damit nicht die ganze Hochwasserwelle, also das ganze Wasser, auf einmal in der nächsten Ortschaft landet,
ja,
und dann zu größeren Schäden führt. Ja. Das sind also Rückhaltebecken.
Das heißt, ihr kümmert euch zum Beispiel darum, dass es in der Umgebung genug Retentions- oder Rückhaltebecken gibt, in der Stadt, am Land.
Das ist eigentlich nicht so sehr unsere Aufgabe, das ist mehr sozusagen im Landesvollzug, sind diese Tätigkeiten.
Ja.
Wir sind ja forschungsaktiv,
ja,
wir überlegen uns, wie man Retentionsbecken am besten ausführt, um sozusagen eine optimale Wirkung zu erreichen. Ja. Also die Umsetzung dieser Retentions- und Rückhaltebeckenfragen, das ist eigentlich Sache, die Länder übernehmen.
Aber ihr arbeitet da eng mit den Ländern zusammen, also die sind auf eure Expertise angewiesen.
Wir arbeiten da natürlich eng mit den Ländern zusammen, ja. Also das ist sozusagen diese Hochwasserrisikofrage, die hier betrachtet wird. Dann gibt es das Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt, zu dem komme ich dann im Speziellen.
Das ist das in Petzenkirchen?
In Petzenkirchen, in Niederösterreich. Und deswegen im Speziellen, weil wir hier in Niederösterreich sind und das sozusagen eine Serie von der EcoPlus in Niederösterreich ist und deswegen möchte ich da ein bisschen mehr drüber reden. Und dann gibt es noch das Institut für Gewässerökologie und Fischereiwirtschaft in Schafling am Mondsee. Da ist auch die Direktion beheimatet dort an diesem Standort. Da geht es sehr stark einerseits um die fischereifachliche Ausbildung.
Ja.
Also das Bundesamt ist ja zuständig für diese Ausbildung von Fischereifacharbeitern, Fischereimeistern auf der einen Seite und andererseits geht es auch um Aquakulturfragen.
Ja.
Gibt es auch noch eine Außenstelle in Niederösterreich im Waldviertel. Der Kollege Bauer wird dann auch noch einen eigenen Podcast über diese Teichwirtschaft im Waldviertel, wo es ja vor allem um Karpfen,
ja,
Teiche geht, wieder reden, weil das ist auch ein sehr althergebrachtes Kulturgut.
Ja. Ja,
sollte man gar nicht glauben, wie alt diese Teiche schon sind. Gut, nun vielleicht bisschen mehr über das Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt.
Das ist sehr gut, weil dann verstehe ich auch endlich, was du machst. Ich habe mich nämlich einmal wahnsinnig blamiert in einem Radiointerview mit Walle Gwandert, der mich gefragt hat, was sind so die Berufe meiner Brüder in der Familie? Und beim einen war es ganz eindeutig, der ist halt Musiker und unterrichtet. Und beim anderen habe ich gesagt, ja, und der andere ist der Leiter vom Dings mit dem Wasser und mit dem Boden, da mit den Erosionen. Und dann hat mir der Peter ganz erbost irgendwie einen Tag später gesagt, er muss sich jetzt von allen seinen Kollegen Häme anhören, weil ich nicht einmal gewusst habe, dass der Beruf, den du ausübst oder das, was du gelernt hast, heißt Bodenhydrologe. Das wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Jetzt weiß ich's und jetzt werde ich erfahren, was genau du arbeitest als Bodenhydrologe.
Da kann ich noch eine kleine Geschichte dazu beisteuern. Meine eigene, also nicht nur die Schwester, was schon schmerzt.
Das ist, weil du so bescheiden bist.
Aber was noch mehr schmerzt, die eigenen Kinder und die eigene Familie weiß nicht, was ich tue. Sodass ich irgendwann einmal, weil das wirklich ein sperriger Begriff ist, Boden, Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt, ja. Sodass ich irgendwann bei den Kindern dazu übergegangen bin zu sagen, ich bin ein Bodendoktor.
Ja, Bodendoktor. Aber es ist tatsächlich so, das ist so ein spannendes Feld und wir haben natürlich schon gewusst, dass du mit Bodenerosion dich beschäftigst und Dinge, aber dass das zusammengefasst ist unter dem Begriff Bodenhydrologie und das viel mit Speichern von Wasser zu tun hat und Filtern vom Wasser im Boden, das habe ich nicht gewusst, aber das liegt daran, dass du so wahnsinnig bescheiden bist. Mein Bruder ist nämlich, glaube ich, der Beste in seinem Fach, wenn ich das so ganz unbescheiden jetzt da in die Runde werfen darf. So,
wenn jetzt, nicht weltweit, überhaupt.
Jetzt zurück zum Bundesamt für Wasserwirtschaft. Ja, so kleine Exkurse müssen sein.
Gut, also Stichwort ist schon gefallen. Bodenwasserhaushalt, ja. Filterfunktion des Bodens, Schutzfunktion des Bodens. Nämlich, wenn man sich's ein bisschen überlegt, wird es natürlich klar. Aber es ist den meisten Leuten nicht so klar von Anfang an weg, dass sozusagen Boden und Wasser so intensiv
Hand
ineinander
in Hand geht, ja.
Verwoben sind. Ja. Wenn man sich so, ich habe immer, wenn ich einen Vortrag halte, dann habe ich immer eine Folie, da zeige ich einen einfachen Wasserkreislauf. Also das Wasser fällt auf die Bodenoberfläche und dann nimmt das Wasser halt seinen Weg. Ja. Und wenn man diesen Weg verfolgt, wird man innerhalb kürzester Zeit verstehen, dass alles, jeder Weg, den das Wasser auf der Bodenoberfläche einschlägt, ja, auf der Erdoberfläche, jeder Weg, der da genommen wird, hängt mit dem Boden zusammen. Mhm. Und deswegen heißt es eben auch, deswegen ist es so ein wichtiges Gebiet, Bodenwasserhaushalt. Mhm. Weil einfach der Bodenschutz und der Wasserschutz so eng, die sind eigentlich nicht zu trennen. Ja.
Die direkten Auswirkungen merkt man ja jetzt im Zuge der Klimakrise, dass wenig Niederschlag fällt im Sommer und dann plötzlich viel Niederschlag auf einmal fällt, da ist aber der Boden schon so ausgetrocknet, dass er kein Wasser mehr aufnehmen kann und dadurch staut sich das Wasser, kann nirgends hin. Ne?
Ist ein bisschen eine
einfache Sicht der Dinge.
Eine nicht ganz einfach zu verstehende Situation, wenn man sagt, der Boden ist so trocken, dass er kein Wasser mehr aufnehmen kann. Das Problem ist, dass Boden, wenn er austrocknet, hydrophob wird. Ja? Also der stößt eine Zeit lang das Wasser ab. Und deswegen sind die ganz trockenen Böden gar nicht so gut geeignet dafür, Wasser aufzunehmen ja? und zu infiltrieren.
Warum ist das so?
Das ist ein Phänomen, da geht es um Chemismus im Boden. Der wird dann einfach, wenn er austrocknet, aufgrund seiner chemischen Situation von diesen Ton-Humus-Komplexen, die da vorhanden sind im Boden, kommt es zu einer gewissen Hydrophobizität, nennt man das, also eine Wasserabstoßung.
Abstoßung, interessant.
Man kennt das von vielen anderen Dingen auch. Ne? Und deswegen ist das ein Problem. Ja? Aber das ist nur ein ganz ein kleines, sozusagen eines von diesen Schraubproblemen.
Ja. Aber eines, das den Menschen im Alltag auffällt. So.
Aber was natürlich sozusagen diese Interaktion zwischen Boden und Wasser so bedeutend macht, ist, dass wir ja unser Trinkwasser aus dem Grundwasser gewinnen. Österreich ist ja das einzige, ich glaube fast das einzige Land weltweit, das seine Trinkwasserreserven zu 100% aus dem Grundwasser gewinnt.
Ja. Ja.
Kein anderes Land hat sozusagen diese Möglichkeit, 100% seines Trinkwassers aus Grundwasser zu gewinnen. Und was liegt zwischen der Oberfläche und dem Grundwasser? Da liegt der Boden. Und der filtert die die negativen Einflüsse, um es einmal ganz allgemein auszudrücken, filtert diese negativen Einflüsse.
Also weg. Schlechter Boden, verseuchter Boden, schlechtes Trinkwasser.
Ja, verseuchter Boden, aber auch Boden, der vielleicht überfordert ist. Ja. Es gibt ja da verschiedenste Probleme, die wir haben. Ein ganz großes Problem ist ja das Stickstoffproblem im Zusammenhang mit Überdüngung.
Ja.
Da bemühen wir uns natürlich und auch die Landwirtschaft bemüht sich, hier Lösungen zu finden, um einen übermäßigen Nitrateintrag ins Grundwasser
zu vermeiden.
In manchen Gebieten geht das ganz gut, in manchen Gebieten geht es einfach nicht so gut, weil die naturräumlichen Gegebenheiten einfach da nicht so vorhanden sind.
Würde sich ein Boden von diesem Stickstoff, von der Stickstoffüberdosis, würde ich jetzt einmal sagen, auch wieder erholen?
Ja, ja. Also Stickstoff ist ein Element, das ist sozusagen Teil des Problems, dass der so mobil ist, der Stickstoff.
Aha.
Ja, also der wird im Boden jetzt nicht irgendwie gebunden oder adsorbiert, sondern der wird im Boden, in welcher Form auch immer er ankommt, ob der jetzt in organischer Form ankommt oder bereits mineralisch vorhanden ist, der wird umgewandelt und ist sehr leicht wasserlöslich. Das heißt, er wird mit dem Wasser
wieder weggespült.
Ne? Jetzt ist natürlich.
Aber dann ist er ja im Wasser.
Dann ist er im Wasser, genau. Und dann ist er im Trinkwasser.
Mhm.
Ja. Aber natürlich, wenn die Zufuhr verringert wird, dauert es natürlich eine gewisse Zeit, je nachdem, wie mächtig dieser Boden ist. Aber irgendwann ist es sozusagen wieder gelöst, dieses Problem.
Mhm.
Ja. Viel schlimmer sind Probleme mit Stoffen, die mehr oder weniger persistent sind. Ne? Irgendwelche Pestizide.
Persistent heißt, dass sie nicht so schnell ausgespült werden oder im Wasser landen, sondern dass der Boden sie für längere Zeit speichert und auch nicht mehr loswerden kann.
Dass sie nicht abgebaut werden, ja.
Ja.
Und dann sozusagen vom Boden abgegeben werden kontinuierlich. Ja. Also das ist eines der Probleme, um die wir uns kümmern. Ne?
Mhm.
Ein anderes Problem ist die Frage, wie kann ich Bodenerosion verringern?
Mhm.
Das ist ein Gebiet, mit dem ich mich schon sehr lange sehr intensiv beschäftige. Da geht es einfach darum, ich möchte auf der einen Seite einen möglichst gesunden Boden, unter Anführungszeichen gesund, was das ist, ist immer wieder eine Diskussion wert, was ein gesunder Boden ist. Und ich möchte auf der anderen Seite aber auch nicht, dass der Boden im Gewässer landet.
Mhm.
Weil der Boden, der im Gewässer landet, hat nicht nur das Problem, dass er sozusagen am Acker fällt,
ja,
und dadurch zu einer Verschlechterung der Situation vor Ort beiträgt, sondern er hat auch das Problem, dass er offside, sagen wir, also im Gewässer, ein neues Problem kreiert.
Nämlich das Wasser verdrängt.
Nämlich das Sediment.
Ja.
Ein Sediment bildet und dieses Sediment zum Beispiel für das Ökosystem Wasser in gewissem Maße verträglich, aber in Übermaße, wie schon Paracelsus sagte, die Dosis macht das Gift, nicht günstig ist.
Ja. Ja.
Weil wenn der Gewässerboden zu sedimentiert ist, wird Lebensraum vernichtet. Ne?
Wie verhindert man aber zum Beispiel Bodenerosion? Also, dass der Boden abrutscht dorthin, wo er nicht hin soll. Liegt das an den, weil ich kann mich erinnern, du bist auf der ganzen Welt unterwegs und hältst Vorträge, machst aber auch Forschungsprojekte. Ich erinnere mich, das ist zwar schon länger her, aber du warst eine längere Zeit in Nicaragua. In Nicaragua ist der Boden natürlich von einer vollkommen anderen Beschaffenheit als hier. Oder gibt es da Vergleiche oder lernt man vom Boden in Nicaragua etwas, wie man hier Bodenerosion vermeiden kann, oder sind das total andere Wirkungsfelder?
Naja, prinzipiell lernt man immer was. Bei allem, was man macht, auch heute, lerne ich gerade wieder viel dazu. Wie macht man, wie unterhält man sich in einem Podcast? aber die Prozesse sind im Prinzip überall dieselben, die zu Bodenerosion führen. Ja?
Ja.
Die Auswirkung ist natürlich eine andere.
Ja.
Es ist zum Beispiel in den Tropen die Niederschlagsintensität um den Faktor 10 höher als bei uns. Ja?
Mhm.
Aber wir bemühen uns, dass wir auch dahin kommen. Mit der Klimakrise wird es ja, das ist abzusehen, werden wir also intensivere Niederschläge bekommen. Und ein intensiver Niederschlag bedeutet immer erhöhte Energie.
Mhm.
Erhöhte Energie bedeutet mehr Zerstörung der Bodenoberfläche.
Ja.
Ja, weil sozusagen der Regentropfen mit höherer Energie
viel mehr Kraft
trifft auf den auf die Bodenoberfläche.
Und dann höchstwahrscheinlich auf eine, die durch eine längere Trockenzeit vorher auch härter ist und, wie du vorher schon gesagt hast, eben das Wasser abstößt.
Wenn er härter wäre, wäre es ja gut.
Ach so? Also ja, weil er nicht so zerstört werden würde.
Weil er nicht zerstört werden kann. Aber wenn er trocken ist und wenn er eine frische Bodenbearbeitung hinter sich hat, ja, dann wird der Boden sehr leicht zerstört.
Frische Bodenbearbeitung heißt zum Beispiel ein aufgeackerter Acker.
Genau, kurz nach
Acker.
Ich habe ein Saatbeet, das bereite ich zu.
Dann kommt der Regen, zerstört alles.
Dann kommt der Regen und zerstört alles, ja genau. Das ist die Situation, die für uns am kritischsten ist, ja. Prinzipiell. Also diese Situation, ich habe sozusagen einen Boden, der frisch bearbeitet ist, der keine Bodenbedeckung hat.
Ja.
Und ich habe dann Starkregen. Ja. Starkregen und das führt zu beträchtlichen
Schäden.
Erosionsproblemen. Ja.
Erosionsproblemen, genau. Und natürlich auch Schäden in weiterer Folge in der Lebensmittelkette. Ne? Weil Samen, der ausgeschwemmt wird, Boden, der nicht mehr Leben kreieren kann, kann man halt dann auch kein Brot backen davon.
Ich habe einerseits sozusagen einen schlechteren Aufgang am Feld, ich habe weniger Ertrag. Das ist sozusagen das, was am Feld passiert. Ich kann weniger Wasser speichern. Das Problem bei dieser Bodenerosion ist ja, dass sozusagen die Bodenoberfläche transportiert wird, abgeschwemmt wird.
Mhm. Wo wird die hingeschwemmt? Zum Beispiel wohin, wo sie nicht soll?
Ja. Letztendlich ins Gewässer und dann letzte Senke ist das Schwarze Meer bei uns, weil da entwässert die Donau hin.
Aha.
Also dort endet unser Boden.
Also unser Boden, der hier von zu starkem Regen abtransportiert wird, landet dann im Schwarzen Meer.
Irgendwann schon.
Und wenn man so jetzt sich in die Fantasiereise begibt, würde das Schwarze Meer irgendwann vom Boden aufgefüllt.
Wenn man sich in diese Fantasiereise begibt, ja. Wir werden es nicht erleben.
Nein, wir werden es nicht erleben, aber das wäre die logische Folge.
Aber das ist der Prozess, ja. Das ist der Prozess, der übrigens auch bei uns schon stattgefunden hat, vor Millionen von Jahren.
Ja.
St. Pölten, wo wir gerade sitzen, war ja vor 200 Millionen Jahren war das ein Meer.
Ja. Ja.
Und dieses Meer ist über die Millionen Jahre zusedimentiert.
Zusedimentiert. Aber das Wasser findet sich dann woanders einen Platz.
Ja, sicher. Die Annahme, dass das Wasser weg ist, ist nicht richtig, weil der Planet Erde hat eine, sozusagen von dem entweicht kein Wasser.
Ja.
Da gibt es
kein Auskommen. Weil es ja in einem ständigen Kreislauf ist.
Ja,
ne?
Das ist ein Kreislauf. Die Frage ist nur,
wie kommt es und wann?
Wie kommt es, wann kommt es, wie stark kommt es und kommt es dorthin, wo wir es brauchen?
Wo wir es brauchen,
ja,
das ist das Problem. Und das heißt, daran müssen wir arbeiten, dass das Wasser dorthin kommt, wo wir es brauchen, ohne den Planeten dabei zu zerstören. Habt ihr da, also das ist jetzt eine Milchmädchen-Fantasie von mir oder Rechnung, wenn du sagst, der Regen fällt zu hart auf den Boden und schwemmt dann den Boden weg, der landet im Schwarzen Meer und wir kriegen keinen guten Weizen und können kein Brot backen, weil die Samen alle weggeschwemmt sind. Arbeitet ihr an so Sachen wie einer großflächigen Überdachung, dass der Boden geschützt wird oder so?
Man kann es so nennen, wenn man
ein Milchmädchen ist.
Wenn man ein Milchmädchen ist.
Ja. Na, das bin ich, ja.
Dann kann man es so nennen. Das Ganze heißt im Fachbegriff konservierende Bodenbearbeitung.
Mhm.
Ja. Das ist etwas, das ist sozusagen eine Technik, die dazu führt, dass man die Bodenoberfläche mit einem Dach aus schützender Biomasse
schützt.
Ja. Da gibt es verschiedenste Verfahren, Mulchsaat, Direktsaat, das ist vielleicht zu kompliziert hier, aber letztendlich ist es genau so, dass man sozusagen die Bodenoberfläche mit Biomasse schützt. Und wenn eine Biomasse, ob die jetzt lebt oder tot ist, ist eigentlich für den Zusammenhang vollkommen egal.
Weil es ja nur darum geht, den Boden zu schützen, der drunter ist?
Genau. Es geht nur darum, dass der Tropfen nicht auf den Boden direkt fällt, sondern auf irgendwas anderes.
Ja.
Ja? Und in dem Moment, wo der auf einen Strohhalm fällt, der Boden, wird diese kinetische Energie von dem Regen, wird von dem Strohhalm sozusagen absorbiert und kann nicht mehr dazu führen, dass die Bodenteilchen zerstört werden.
Und darf ich nur eine Frage stellen zu dem, der Boden stößt das Wasser ab. Wenn du da jetzt also eine Biomasse über den Boden legst, der die Bodenoberfläche schützt und das Wasser dadurch die kinetische Kraft abgemildert wird und es nicht mit so viel Power irgendwie auf den Boden fällt, wird ja das Wasser auch quasi langsamer dem Boden zugeführt und kann er sich dann wieder quasi erweichen für das Wasser und es leichter aufnehmen, weil es nicht so schnell kommt, oder hat es damit nichts zu tun?
Das ist komplett genau exakt das, was passiert.
Cool.
Zwar mit,
ich hab's verstanden.
Mit sehr, möchte ich sagen,
einfachen Worten.
Worten. und ich muss mich da ein bisschen eindenken. Aber es ist genau das, was passiert. Ja. Also Boden, der von irgendeiner Mulchschicht bedeckt wird, das Erste ist, er verdunstet nicht so viel Wasser. Ja. Das heißt, der hat mehr Wasser an der Bodenoberfläche. Die Hydrophobizität kann da gar nicht so sehr
ein Problem werden,
weil er einfach noch feuchter ist. Ja.
Ja.
Zweitens wird die Bodenoberfläche nicht zerstört.
Ja.
Und wenn die Bodenoberfläche nicht zerstört wird, führt das dazu, dass mehr Wasser infiltrieren kann. Weil Infiltration, das ist sozusagen der Grundprozess, mit dem wir über den wir immer nachdenken, wie viel Wasser kann infiltrieren, und das, was nicht infiltrieren kann, das fließt oberflächlich ab.
Mhm.
Diese Infiltration ist ganz stark davon abhängig, was an der Bodenoberfläche direkt auf den ersten 2 Millimetern passiert.
Mhm.
Ja. Infiltration ist sozusagen ein Grenzflächenproblem. Ja. Wenn die ersten 2 Millimeter des Bodens zerstört sind, man sagt verschlemmt zum Beispiel, ja, dann kann das Wasser nicht mehr infiltrieren, egal was unten drunter ist. Ja, ob der Boden in 5 cm eine super Struktur hat, ist vollkommen unerheblich dann, weil das Wasser gar nicht so weit kommt. Das rinnt oberflächlich ab.
Mhm.
Ja.
Und dann haben wir es verloren quasi.
Und dann haben wir es verloren.
Also nächste logische, konsequente Frage ist dann, wenn der Boden nicht hart ist, sondern zu betoniert, also ich komme zum Thema Bodenversiegelung, wie du vielleicht wahnsinnig schnell und scharfsinnig verstanden hast.
Ich kann dir folgen.
Ja, danke. Ist oft schwierig, weil ich mich so wissenschaftlich ausdrücke. Und nein, aber Bodenversiegelung ist ein großes Problem, ne? Weil wenn der Boden zu betoniert ist, dann geht ja gar nichts mehr, dann kann das Wasser gar nicht hin.
Mhm.
Gibt es vernünftige Lösungsansätze oder kann man den Häuselbauern das Gewissen ein bisschen erleichtern, indem man sagt, wenn du ein Haus baust, musst du genug Grünfläche drumherum haben? Ich weiß, dass die Politik da gefragt ist und dass es einfach gesetzlich geregelt gehört, wie viel Fläche muss frei bleiben, damit wir kein Problem mit der Bodenerosion, mit der Bodenversiegelung, mit dem Wasser bekommen. Aber hast du eine persönliche Haltung dazu? Oder eine wissenschaftliche, noch besser.
Ich möchte ein bisschen allgemeiner formulieren. Wir haben in den letzten 50 Jahren versucht, Wasser loszuwerden.
Mhm.
Das war sozusagen die klare Strategie in der Landwirtschaft, auch im Städtebau, im urbanen Bereich. Überall wollten wir Wasser loswerden.
Warum wollten wir das?
Weil wir gesagt haben, wir wollen das Wasser weghaben, damit es uns keinen Schaden macht.
Mhm.
Ja. Im landwirtschaftlichen Bereich, da werden wir wahrscheinlich noch einen eigenen Podcast drüber machen.
Das hoffe ich.
Geht es um die Drainagen, um die Entwässerung von Flächen. Das hat man in den 50er Jahren massiv begonnen, weil die Böden dadurch verbessert wurden und die Erträge gestiegen sind.
Mhm.
Ja. Im kommunalen Bereich hat es immer schon sozusagen, war die Strategie, wenn Wasser im kommunalen Bereich anfällt, weg damit.
Mhm.
Möglichst schnell in irgendeinen Vorfluter, also einen Kanal.
Wegkanalisieren.
Und wegkanalisieren.
Ja.
Ja. Und in den letzten Jahren, muss man sagen, hat hier ein doch massives Umdenken stattgefunden. Also das ist fast ein Paradigmenwechsel.
Mhm.
Man versucht nun, man ist drauf gekommen, wir brauchen das Wasser ja in der Stadt.
Ja.
Ja. Wir haben ja
es
die Klimakrise.
Ja,
es wird immer wärmer.
Wir haben keine Bäume.
Wir brauchen mehr Bäume, um sozusagen die Städte wohnlicher zu machen.
Und wir brauchen Boden, der das Wasser aufnehmen kann.
Und deswegen wollen wir, damit wir die Grünbiomasse versorgen können, brauchen wir mehr Wasser.
Ja.
Ja. Jetzt kann man das natürlich machen, indem man sehr viel Geld ausgibt und einen Gärtner anstellt. Und jeder Baum wird in der Stadt regelmäßig gegossen. Man kann aber auch die Strukturen prinzipiell ändern.
Ja. Ja. Was ja der nachhaltigere und langfristig vernünftigere Weg ist.
Genau.
Ne?
Und da gibt es jetzt in den letzten Jahren ein massives Umdenken, so empfinde ich es zumindest, wo man versucht, eben das Wasser möglichst nicht mehr zu kanalisieren, sondern das Wasser, Struktursubstrate zu entwickeln, die es ermöglichen, das Wasser besser zurückzuhalten.
Mhm.
Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal gehört von diesem Begriff Schwammstadt.
Ja.
Das
und zwar warst du von wem ich den Begriff gehört habe?
Der letzte heiße Scheiß.
Von dir.
Okay. Das ist sozusagen die neue Idee, die man verfolgt. Man möchte Wasser in Substraten, in Struktursubstraten speichern, um es dann der Bio-Infrastruktur in der Stadt zur Verfügung stellen zu können. Und da gibt es eine Menge Versuche und auch Umsetzungen. Das Ganze ist natürlich relativ kostenintensiv, wenn man solche ganze Straßenzüge werden in Wien zum Beispiel umgebaut.
Ja.
Wir haben auch Projekte in Graz, wo wir Straßenzüge umbauen. Und mit diesen Struktursubstraten sozusagen versehen, um das Wasser besser zurückhalten zu können. Und das ist, solche Dinge machen mich irgendwie auch, stimmen mich optimistisch.
Ne? Ja, mich stimmen sie stolz, weil du ein sehr guter Bodendoktor zu scheinen seinst.
Fake it till you make it, hast du immer.
Ja. Nein, nicht zu bescheiden. Nein, aber ich merke, dass das Bundesamt für Wasserwirtschaft hat einen wirklich riesigen Aufgabenbereich und umfasst so wahnsinnig viele Themen. Das ist, wie schafft man das dann, alles unter den Hut zu kriegen und nicht den Fokus zu verlieren auf. Aber ich meine, es ist ja letztendlich, das Wasser ist ja nicht nur der Kreislauf des Lebens, sondern auch der Wasserkreislauf. Insofern ist ja es ist wahrscheinlich eine logische Folge vom einen ins andere kommend. Ne?
Ja, wir kennen uns natürlich auch nur, wie ich schon eingangs erwähnte, mit bestimmten Themen beschäftigen. Ne? Und in Niederösterreich, in diesem Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt, ist heute der Fokus auf den Landschaftswasserhaushalt.
Ja.
Aber die Landschaft ist sozusagen nicht nur die landwirtschaftliche Landschaft, sondern umfasst halt auch die urbane Landschaft.
Ne? Ja.
Und in dem Sinn sind wir heute halt da in verschiedensten Bereichen tätig und versuchen einfach, das Wasser irgendwie in der Landschaft zu halten. Da gibt es ganz viele verschiedene Aktivitäten und auch Möglichkeiten, ja, die man da ergreifen kann. Man versucht halt dauernd irgendwelche neuen Methoden auszuprobieren und zu schauen, was hier besser funktioniert. Und ja, es ist ein irrsinnig spannendes Feld.
Feld und ein wahnsinnig wichtiges. Und ich merke auch schon, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns zu diesem Thema unterhalten haben. Bedanke mich bei dir für deine Zeit und für deine Expertise und für deine Arbeit, die für uns alle von elementarer Bedeutung ist. Und wir sehen uns wieder, spätestens übermorgen beim Brunch.
So ist es.
Und dann hoffentlich bald wieder hier vor diesem Mikrofon, weil da gibt es noch sehr, sehr viel Spannendes zu erfahren. Vielen Dank.
Bitte, sehr gerne. Ich freue mich auch schon auf weitere Podcasts.
Ja, sehr gut. Sie können unseren Podcast One Water auf Spotify abonnieren oder natürlich auch auf Apple Music. Oder Sie folgen dem wahnsinnig spannenden und wichtigen Thema Wasser auf unserer Website ecoplus.at. Ich sage danke, Peter, und bis zum nächsten Mal.